Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
So darf ich Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Abend begrüßen. Mein Name ist Barbara Hepp. Ich leite die Evangelische Stadtakademie München und heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Abend, wo Sie hier schon die Überschrift geschrieben stehen sehen zwischen Trauma und Verantwortung, die NS-Verfolgung der Sinti und Roma und ihre Auswirkungen bis heute. Vielleicht war der eine oder die andere von Ihnen ja am Freitag bei der Gedenkveranstaltung oder eine der Gedenkveranstaltungen der Landeshauptstadt München mit dabei. Da wurde der Deportation der Münchner Sinti und Roma vor 83 Jahren gedacht. Am Platz der Opfer des Nationalsozialismus, gar nicht so weit von hier. Damals veranlasste die Münchner Polizei die Deportation von 141 Sinti und Roma aus München und Umgebung in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und damit für die allermeisten in den sicheren Tod. Es war ein furchtbarer und grausamer Meilenstein auf dem Weg des Völkermordes an den Sinti und Roma und deren Benachteiligung nach Kriegsende bis heute. Die Erinnerungswerkstatt e.V., ein eingetragener Verein, wird, Gottlob, nicht müde, das Gedenken an den Völkermord und an viele andere grausamen Dinge, die zur Zeit der NS-Herrschaft geschehen sind, bis heute wachzuhalten. Und so danke ich dem Vorstand in Gestalt von Herrn Dickers, der hier vorne sitzt, sehr herzlich, dass wir zu dieser Veranstaltung heute gemeinsam einladen dürfen. Denn nur aus der Erinnerung können wir lernen. Wer keine Vergangenheit hat, hat wahrscheinlich auch keine Zukunft. Und so ist es wichtig, an das zu erinnern, was geschehen ist, mit dem Ziel, uns heute sensibler zu machen für das, was heute passiert und Verständnis für das zu wecken, was wir tun können oder auch lassen sollten. Ich danke insbesondere neben Herrn Dickers in Gestalt oder als Vertreter des Vorstandes der Erinnerungswerkstatt e.V. natürlich denjenigen, die den Abend heute inhaltlich bestreiten werden. Zunächst Herrn Rainer Burger, der hier vorne sitzt und das Gespräch im Anschluss leiten wird und uns auch inhaltlich in die Historie einführen wird. Er wird nachher selbst ein paar Worte zu sich sagen, bevor ich es falsch sage, aber so viel schon mal, er ist ein Fachmann auf diesem Gebiet. Vielen Dank, dass Sie auch heute Abend wieder hier sind und dieses Thema mit uns erarbeiten wollen. Neben ihm sitzt Hugo Höllenreiner. Und das ist für mich heute eine ganz besondere Freude und Ehre, dass Sie heute hier sind, mit dabei sind und mit Herrn Burger ins Gespräch kommen wollen. Denn Sie sind ein Nachfahre einer derjenigen, die diesen Terror überlebt haben und können aus erster Erfahrung berichten, wie sich's in Ihrer Familie dann im weiteren Verlauf verhalten hat, wie diese Ereignisse nachgewirkt haben, wie vielleicht auch Ihre eigene Biografie noch berührt wird und wurde von den Ereignissen damals. Und das ist etwas besonders Wertvolles, weil es uns einfach die Geschichte noch mal viel näher bringt. Sie sind hier unter uns wie ich und du, hätte ich jetzt fast gesagt. Und es ist was anderes, wenn man etwas im Geschichtsbuch liest oder einen Vortrag hört oder eine Person hat, die das leibhaftig vermitteln kann. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir diesen Abend so veranstalten können. Ja, ich bin gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführen wird. Zunächst werden wir aber ein wenig Information hören und das Gespräch mit Herrn Burger und Herrn Höllenreiner verfolgen. Und bevor dies alles passiert, freue ich mich, dass der Vorstand der Erinnerungswerkstatt München noch ein paar Worte an uns richtet. Ohne Ihren Verein hätten wir diese Veranstaltung heute nicht. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Dickers.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Abend. Die Erinnerungswerkstatt gibt es jetzt seit etwa gut 5 Jahren. Und die Aufgabe oder die Erinnerungswerkstatt hat sich zum Ziel genommen, Biografien von Menschen, die durch Nationalsozialisten verfolgt wurden, zu erforschen und zu erzählen. Wir sind da auf keine verfolgten Gruppe als solches spezialisiert, sondern wir versuchen möglichst von allen verfolgten Gruppen Biografien zu finden und zu erzählen. Und so haben wir auf unserer Homepage inzwischen so ungefähr 140 Biografien von Juden und Jüdinnen, von Homosexuellen, von Kommunisten, von Sozialdemokraten, von Sinti und Roma, von Euthanasieopfern und Kleinkriminellen. Also wirklich fast, inzwischen fast das ganze Spektrum. Ich glaube, es fehlt ein oder zwei, fehlen noch. Von daher wird sich das im Laufe der Zeit aber auch noch füllen. Wie gesagt, eben auch von den Sinti und Roma sind 3 Biografien drauf, auch aus der Familie Höllenreiner sind die. Und vielleicht finden Sie Zeit und Lust, da in den nächsten Tagen mal zu gucken und das nachzulesen, was wir hier gefunden haben und wie wir das Schicksal oder die Biografie der Menschen aufarbeiten. Vorab schon mal Dank an die Evangelische Stadtakademie für die Zusammenarbeit und insbesondere Dank an den Herrn Burger, der nach dem letzten Jahr uns auch in diesem Jahr eben wieder diese Veranstaltung ermöglicht und auch an den Herrn Höllenreiner, der der gleichnamige Enkel ist vom Hugo Höllenreiner. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Sie eben auch heute Abend gekommen sind und mit uns sprechen werden. Vielen Dank und ich wünsche uns einen interessanten Abend.
Vielen Dank für die freundliche Einführung. Wir haben ja gerade schon gehört, neben mir sitzt Herr Hugo Höllenreiner, Enkel des gleichnamigen Zeitzeugens, Auschwitz-Überlebenden, Bergen-Belsen und weitere Konzentrationslager-Überlebenden, Hugo Höllenreiner. Und wir haben uns entschieden, heute diesen Abend zu machen. Wir kennen ihn schon seit mehreren Jahren und haben immer gesagt, eigentlich müssten wir die Geschichte der Zeitzeugen und Zeitzeuginnen weiterleben lassen, da sie heute nicht mehr da sind, nicht mehr sprechen können. Und genau das wollen wir heute tun. Ich hatte auch mal einen Begriff dafür, die Zweitzeugen, weil die Geschichte natürlich in der Familie weitergelebt hat. Und das wollen wir heute ein Stück weit anschauen. Mein Name ist Rainer Burger. Ich bin Sozialpädagoge. Ich bin schon relativ lange mit diesem Thema befasst als Sozialpädagoge und habe sehr früh in meiner Arbeit gesehen und kennengelernt, also ich habe in erster Linie mit Jugendlichen gearbeitet, mit Jugendlichen Sinti, dass die Geschichte einfach da ist. Die ist immer noch da. Da sitze ich plötzlich in einem Büro, will Beratung machen, will Bewerbungen schreiben oder was auch immer. Und das Thema ist präsent, das Thema ist immer noch da. Deswegen haben wir sehr, sehr früh erkannt und ich auch, dass ich auch zuhören muss erstmal, nicht nur was erzählen, sondern auch zuhören muss und hören muss, was beschäftigt diese Jugendlichen, diese Menschen, ihre Familien. Und das war so in den 2009, 2010er Jahren fast schockiert, dass das Thema immer noch so präsent ist, so klar da ist in den Familien, weil eben keinerlei Aufarbeitung stattgefunden hat und wir das nicht irgendwo aus der Beratung rauslassen dürfen. Also wie gesagt, dieses Zuhören, das wurde einfach sehr, sehr wichtig von Anfang an. Wir wollen heute erstmal die historische Dimension anschauen, was viele wissen da wahrscheinlich schon, Einzelheiten oder auch mehr als nur diese Einzelheiten. Trotzdem, bei diesem Thema geht es für mich nicht ohne diese historische Dimension. Es geht nicht ohne die Geschichte, dass man es verstehen kann, dass man auch das Hier und Jetzt, das Heute verstehen kann. Ohne die Geschichte ist das nicht möglich. Deswegen wird es einen großen Platz heute einnehmen. Gleichzeitig wollen wir aber eben ins Gespräch kommen. Wir natürlich anhand der Geschichte deines Großvaters hören, wie hat das Trauma, wie hat dieses unglaubliche Verbrechen weitergelebt in den Menschen. Das wollen wir im Gespräch ausführen. Gleichzeitig ist es uns aber sehr wichtig, auch Sie mitzunehmen und Fragen, die da sind, jetzt nicht nur Verständnisfragen, sondern einfach auch Interessenfragen, seien sie geschichtlich, wo dann vielleicht ich ein bisschen mehr sagen kann, behaupte ich jetzt einfach mal, seien es aber auch familiär, was da passiert ist, wie das war. Falls ich da einzelne Fragen in meinem Fragenkatalog vergessen habe, dann bitte beteiligen Sie sich. Also diesen Platz wollen wir uns auch nehmen. Mir ist es eingangs sehr wichtig, Ihnen zu sagen, wir werden heute das Z-Wort das eine oder andere Mal aussprechen, das wird zu hören sein. Es ist aber nach wie vor so, dass es eine diskriminierende Fremdbezeichnung ist, die innerhalb der verschiedenen Sinti- und Roma-Communities auf unterschiedlichste Art und Weise abgelehnt werden. Die einen sagen, das geht gar nicht und die anderen sagen im geschichtlichen Kontext beziehungsweise sagen es anders, man hat es immer schon so genannt, deswegen da gar keinen Veränderungsbedarf sehen, aber selbst da hört man schon raus, man hat uns immer schon so genannt, also von außen immer schon so genannt, dass es war keine selbst ausgesuchte Bezeichnung. Die eigenen Bezeichnungen waren Sinti, Roma. Wenn ich jetzt noch weitermachen würde, würde ich auch noch Calais, Lovara, Calderasch und noch ungefähr weitere bis zu 100 Gruppen aufzählen. Sinti und Roma sind die beiden größten. Sinti sind diejenigen, die geschichtlich am längsten im westlichen Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum sind. Und deswegen sind es die Eigenbezeichnungen. Dann haben wir hier noch das gendergerechte Begriffspaar, Sinti C und Romnia oder Sinti Sternchen und Roma Sternchen. Weil wie könnte es anders sein? Ist es auch hier so, wie auch in der Mehrheitsgesellschaft, beim Gendern ist sich da niemand einig. Und genauso ist es innerhalb der Gruppen der Sinti und Roma auch so, dass da nicht gesagt wird, das sind die gendergerechten Begriffe, die wir verwenden wollen, sondern da gibt es auch Diskussionen eben. Und deswegen, wenn ich es heute sage, dann stellen Sie sich das Sternchen bitte vor. Ich werde es nicht dazu sagen. Die Sinti und Romnia verwende ich deswegen nicht, weil es gerade innerhalb der Sinti-Community viele Menschen gab, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Sinti, das Wort kenne ich gar nicht. Und deswegen sehe ich das Sternchen als korrektere Bezeichnung. Und wie gesagt, wenn wir das Z-Wort heute verwenden, dann verwenden wir es im historischen Kontext. Da kann man es nicht wegbringen. Und es ist immer in Anführungsstrichen zu sehen. Und allein schon aus Münchner Sicht müssen wir es im historischen Kontext verwenden und behalten, weil in München im Jahr 1899 hier in der Weinstraße die sogenannte Zigeunerzentrale, genauer gesagt der Nachrichtendienst für die Sicherheitspolizei in Bezug auf Zigeuner, gegründet wurde. Das war so ein Stück weit der bürokratische Startschuss für eine Verfolgung. Die Verfolgung, die gab es schon vorher, die gab es schon Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher, die Nichtanerkennung, die Diskriminierung und Verfolgung und das Abschieben wieder in Andersfürstentum und so weiter. Aber dass es tatsächlich staatlich und systematisch eine Überwachung gab, das gab es eben ab 1899 in Deutschland und Bayern, noch genauer München, haben sich da eben hervorgetan, eben mit dieser sogenannten Zigeunerzentrale. Über das Leben der Sinti und Roma in dieser Epoche gibt es nicht viele Informationen. Viele verdienten ihren Lebensunterhalt mit verschiedenen Berufen, die meist mobil ausgeübt wurden. Mobil deswegen nicht, weil irgendwo das Wandern in Anführungsstrichen im Blut liegt, sondern weil sie eben über die Jahrhunderte gezwungen waren, sich nicht sesshaft machen zu dürfen und eben weiterziehen zu müssen. Deswegen haben sie verschiedene Berufe in verschiedenen Sparten, die eben mobil ausgeübt werden konnten, etabliert. Und das ist etwas, was sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte durchgezogen hat, teilweise bis heute auch durchzieht. Und man kann aber grundsätzlich sagen, dass gerade im westlichen Europa Sinti, gerade in Deutschland auch, sehr früh auch, sobald sie es durften, sich überall sesshaft gemacht haben, dass schon lange vor dieser Zeit, 1899, hier auch eine kulturelle Annäherung stattgefunden hat, was beispielsweise auch die Religion angeht. So ist es zum Beispiel so, dass jetzt im südlicheren Deutschland tendenziell sind die eher katholisch sind, im nördlichen Deutschland eher evangelisch, also dass hier eben eine Anpassung stattgefunden hat über die Jahrhunderte, was eben den ganz üblichen Verlauf jeglicher Migration genommen hat, so dass man sagen kann, dass Sinti und Roma in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten waren, dass sie Soldaten waren, dass sie im Ersten Weltkrieg genauso wie andere Gruppierungen wie auch deutsche oder jüdische Menschen an der Seite eben dieser gekämpft haben, gefallen sind. Gerade im Ersten Weltkrieg gibt es geschichtliche Aufzeichnungen, die deutlich besagen, auf deutscher Seite haben Sinti gekämpft und beispielsweise auf französischer Seite haben auch Sinti gekämpft, weil sie eben Teil ihrer Mehrheitsgesellschaften, ihrer Nationalitäten, ihrer Länder, in denen sie Jahrhunderte eben schon sesshaft waren, für die gekämpft haben und für die da waren, für die eingestanden sind und ebenso auch in jedem Land vertreten waren und in jedem beruflichen Sparte vertreten sind, in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten sind. Was dazu kommt, was bis heute dazu kommt, dass ein Ergebnis der Ausgrenzung ist natürlich ein soziales Thema, das dann eben auch eben keine Inklusion, keine Integration stattfinden kann, wenn man jemanden nicht lässt. Also wenn man jemanden nicht in die Schule lässt, danach zu sagen, die kommen ja nicht in die Schule, muss man sich klar machen, dass es ja ein Ergebnis der Ausgrenzung ist, dass sie dann nicht in die Schule kommen, so dass es auch eine gewisse Armutsentwicklung gegeben hat innerhalb der Community, aber nicht, weil es irgendwo in der Kultur festliegt, sondern weil es eben die jeweiligen Gesellschaften so gar nicht zugelassen haben. Viele Familien haben eben ihren Platz in der Gesellschaft gefunden. Ich finde, das sieht man auch in dem nächsten Bild ganz schön. Das ist ein Blick in das bürgerliche Wohnzimmer der Familie Höllenreiner in München-Milbertshofen, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, das einfach sehr deutlich zeigt, ja, Sinti und Roma waren genauso wie alle anderen Menschen in Deutschland Teil der Gesellschaft und haben eben auch in so einem schönen bürgerlichen Wohnzimmer Ende der 20er, Anfang der 30er gewohnt. Das nächste Bild finde ich so aus bayerischer Sicht auch ganz schön. Das ist, glaube ich, dein Urgroßvater. Na, Johann Höllenreiner, geboren 1865, verstorben 1952. Das einfach zeigt, dass die Familie Höllenreiner einfach eine bayerische Sinti-Familie, wenn ich das so sagen darf, waren. Auch das nächste Bild, auf dem auch wieder der Herr Höllenreiner zu sehen ist, das ist auch von Ende der 20er, Anfang der 30er, zeigt das, dass man eben hier als Bild, wir haben bei der Veranstaltung am Freitag, ich weiß nicht, ob da jemand war, immer wieder den Satz gehört, andere Bilder zu schaffen. Und ich finde, die anderen Bilder, die waren ja eigentlich da. Also das ist eigentlich nicht das Bild, was man sich, wenn man dieses Stichwort Z hört, so vorstellt, auch gerade für diese Zeit, Ende der 20er Jahre nicht. Aber allein, wenn man die Google-Bildersuche eingeben würde mit dem Z-Wort, Ende der 20er würde nicht dieses Bild auftauchen. Da würden andere Bilder auftauchen, die in unseren Köpfen auch da sind, die auch in meinem Kopf so da waren und die eben gesamtgesellschaftlich sich gefestigt haben. Und ähnliches gilt auch für dieses Bild hier. Zeigt auch die Familie Höllenreiner Ende der 20er Jahre. Die Brüder Konrad, Josef, Johann Baptist und Peter bauten sich Fuhrunternehmen auf. Die Frauen handelten vor allem mit Textilien. Wie gesagt, es waren diese mobilen Berufe, die man teilweise ja heute auch noch zumindest aus Geschichten von früher, dass da Menschen kamen, von Dorf zu Dorf gezogen sind und eben beispielsweise Textilien angeboten haben, kennt. Auch das würde ich eben nochmal betonen. Nicht deshalb, weil das Wandern irgendwo angeboren wäre, sondern diese Berufssparten eben da waren, hier offen waren eben für Menschen, die sich nicht sesshaft machen durften und eben dann über die Jahrhunderte sich gefestigt haben. Bild einer Sinti-Familie, einer Z-Familie in Deutschland für manche vielleicht erschüttern würden, weil das einfach ein schönes Familienfoto aus den 40er Jahren ist, finde ich. Aber vor allem in den ersten Kriegsjahren kämpften eben auch deswegen Sinti und Roma genauso wie alle anderen Menschen in der Wehrmacht. Der Kriegsdienst gab ihnen gesellschaftlichen Rückhalt und soziales Prestige. Die eingezogenen Männer berichteten oft mit Stolz über ihren Dienst an der Waffe. Die Zugehörigkeit zur Wehrmacht schützte zudem die engere Familie vor weiteren Verfolgungsmaßnahmen. Das war ein Bild, das sehr, sehr präsent war. Also wir gehen auch zum Militär, weil wir wissen, wir sind Deutsche, wir gehören dazu. Mein Großvater oder mein Vater war im Ersten Weltkrieg schon da, natürlich komme ich dahin. Und auch gleichzeitig mit dem zu wissen, da passiert gerade etwas, so genau konnte man das Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre ja noch nicht beziffern, was da passieren mag. Konnte man sich auch nicht vorstellen, können wir sie heute gar nicht mehr vorstellen, was da passiert ist. Und deswegen auch natürlich Teil des Militärs ist, war. Im nächsten Bild sieht man eben den Herrn Josef Höllenreiner, zu dem wir etwas vorbereitet haben.
Zum Beispiel Josef Höllenreiner. Ich war in der dritten Klasse, ich habe auch viele, viele Freunde am Anfang gehabt. Und Vater war beim Militär und war bei den Fliegern angestellt, bei den Piloten. Und ich war so stolz, wenn er kam. Dann hat er auch Fotos mitgebracht. Ich habe dann die Fotos alle meinen Schulfreunden gezeigt, was er ist, wie er ist, und ich war richtig stolz drauf. Zitat von Hugo Höllenreiner.
Vielen Dank. Wir werden es heute im Laufe des Abends immer wieder so machen, dass ein Zitat von Hugo oder auch von anderen Menschen eingesprochen wird, von Hugo, und dem Ganzen nochmal auch diesen Blick zu geben, den eben dein Opa Hugo Höllenreiner darauf hatte. Nun ging aber die Geschichte weiter, dass ab März 41 durften Sinti und Roma keine Schulen mehr besuchen. 41, 42 gab es den Ausschluss aus der Wehrmacht wegen sogenannter mangelnder Eignung. Dazu haben wir auch wieder ein Zitat.
Am Anfang war ja alles ganz normal. Wir haben unsere Freunde gehabt. Es war alles ganz normal. Raus aus der Schule, dann rüber ins Sportheim. Und dort haben wir dann Fußball gespielt. Ich war halt überall mittendrin. Aber irgendwie kam es dann. Wie der Papa entlassen worden ist, hat es sich dann rumgesprochen in ganz Giesing, dass der Papa nicht mehr seinen Militäranzug anhat, sondern normal. Und deinen Papa haben sie herausgeschmissen vom Militär. Wir haben schon gemerkt, dass wir irgendwie diskriminiert werden. Auch von den eigenen Freunden. Diese haben sich alle dann zurückgezogen. Und das hat mir richtig wehgetan.
Hier haben wir die Münchner Edtstraße. Foto von 1935. Wir haben es vorhin ja schon gehört. Am 8. März 1943 wurden in meinen Aufzeichnungen habe ich 136 stehen. Sie haben vorhin, glaube ich, 141 gesagt. Am Freitag hatten wir auch ein paar in mehreren Reden unterschiedliche Zahlen tatsächlich. Es wurden 130 Namen vorgelesen von Deputierten an diesem Tag. Und das zeigt natürlich, zwar haben die Nationalsozialisten sehr genau Buch geführt, aber so genau dann eben auch nicht. Es sind eben irgendwo zwischen 130 und 141 Menschen eben am 8. März ins Polizeipräsidium in der Edtstraße gebracht worden, inhaftiert worden und dann am 13. März zum Güterbahnhof Milbertshofen gebracht und in Viehwaggons ins Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau deportiert. Es ist ein Großteil der etwa 200 Sinti und Roma, die damals in München leben. Die Hälfte der Deportierten sind Kinder und Jugendliche. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Das heißt, die Familien sind schon in diesem Leid in Auschwitz angekommen. Wie gesagt, im März 1943 dahin deportiert worden. Und wir haben dann im Mai 1944 einen sogenannten Aufstand im sogenannten Zigeunerlager in Auschwitz. Das heißt, es gab Widerstand gegen die geplante Vernichtung in den Gaskammern. Bei diesen Widerständlern waren auch einige Angehörige der Familie Höllenreiner. Auch Hugo hat es bei seinen Zeitzeugengesprächen immer wieder erwähnt, was da eigentlich passiert ist an diesem 16. Mai. Und vielleicht können wir jetzt was hören dazu.
Mit der Kraft seines Lebens schrie da, Josef Höllenreiner. Kommt ihr rein, wir kommen nicht raus. Wenn ihr was wollt, müsst ihr reinkommen. Holt uns raus. Im Block sprangen andere Männer von den Buchsen und gingen langsam nach vorn zu Data. Onkel Barpest, Höllenreiner und den beiden anderen. Ein Motorrad fuhr über die Lagerstraße und hielt vor dem Block. Wieder sprachen die SS-Männer miteinander. Dann Schritte. Die Tür des Lastwagens wurde geöffnet und zugeschlagen. Der Motor angelassen. Das Motorrad fuhr weg, der Lastwagen hinterher, aus dem Lager hinaus und kam nicht zurück. Ein Jubel brach los im Block. Im Block lachten und weinten alle vor Freude und Erleichterung. Viele kamen von den Buchsen runter und sagten, ich hätte auch gekämpft.
Die Warnung der Menschen hat stattgefunden durch einen sogenannten Stubenschreiber im Zigeunerlager. Der hieß Tadeusz Joachimowski und er hat die Insassen gewarnt. Er hat ihnen gesagt, er war selbst polnischer Häftling und er hat gesagt, in dieser Nacht werden sie kommen und wollen das Lager auflösen und deswegen hatten die Menschen dort etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten, sich auch eben Waffen im weitesten Sinne zusammenzusuchen oder versuchen, sie irgendwie zu schmieden oder sich eben zu bewaffnen. Und das war natürlich etwas, was den Menschen sehr geholfen hat in dem Moment. Wir haben noch ein weiteres Zitat, diesmal aus den Erinnerungen vom Herrn Joachimowski.
Gegen 19 Uhr hörte ich den Gong, der die Lagersperre ankündigte. Vor dem Zigeunerlager hielten Autos. aus denen eine Gruppe von ca. 50-60 SS-Männern mit Maschinengewehren ausstieg. Die SS-Männer umstellten die Baracken, in denen die Zigeuner untergebracht waren. Einige von ihnen betraten eine Wohnbaracke mit dem Gebrüll »Los, los!« In den Baracken herrschte völlige Stille. Die darin versammelten Zigeuner warteten, mit Messern, Schaufeln, Eisen, Brecheisen und Steinen bewaffnet. Darauf, was jetzt kommen würde. Sie verließen ihre Baracken nicht. Die SS-Männer waren verdutzt. Sie gingen wieder raus. Nach einer kurzen Absprache begaben sie sich in die Blockführerstube zum Kommandanten der Aktion. Kurz darauf hörte ich einen Pfiff. Die SS-Männer, die die Baracken umstellt hatten, verließen ihre Posten, stiegen in die Autos und fuhren davon.
Die Aufzeichnungen von den Herrn Joachim Miowski, die habe ich vom Staatlichen Museum Auschwitz aus dem Archiv bekommen. Die waren natürlich, ich war jetzt nicht derjenige, der die entdeckt hat oder recherchiert hat. Die waren natürlich vorher schon auch bekannt. Habe mir das aber trotzdem mal zuschicken lassen, um einfach mir auch ein eigenes Bild zu machen, weil es ja doch einfach ein geschichtlicher. Er hat die dann vergraben auch in Auschwitz, um die dann 4 oder 5 Jahre nach dem Krieg wieder auszugraben, um eben diesen unverfälschten Einblick in das KZ-Leben von damals zu gehen. Und seine Aufzeichnungen gehen noch weiter.
Wir fanden heraus, dass sich unter den Zigeunern auch Wehrmachtssoldaten befanden, die gezielt in den Urlaub geschickt worden waren. Auch von der vordersten Front, damit sie nach der Ankunft in der Heimat sofort festgenommen und im Lager inhaftiert werden konnten, wo sie ihren Verwandten begegneten, die zuvor bereits verschleppt worden waren. Viele von ihnen waren für Mut und Tapferkeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet worden. Sie prahlten mit diesen Auszeichnungen, in dem Glauben, dadurch besser behandelt zu werden. Ihren Aussagen waren zu entnehmen, dass sie irrtümlicherweise verhaftet worden waren und innerhalb der nächsten Tage entlassen werden sollten. Entsprechend verhielten sie sich auch den anderen Zigeunern gegenüber, insbesondere denen anderer Nationalitäten, die im Lager die meisten Funktionen innehatten. Sie weigerten sich, jegliche Arbeiten auszuführen, mit denen die Funktionshäftlinge sie beauftragten. Erst nach einiger Zeit begannen sie, ihre hoffnungslose Lage zu verstehen und ihre Entscheidung und ihre Einstellung zu ändern.
Beeindruckender Einblick, wie ich finde. Im nächsten Zitat wird es nochmal beeindruckender, finde ich.
In der Schreibstube arbeitete unter anderem auch die 20-jährige Zigeunerin Hilly Weiß, die sehr scharfsinnig und intelligent war. Ich wollte wissen, welche Schlüsse Hilly aus ihrem fast 2-monatigen Aufenthalt im Lager gezogen hatte. Sie war noch sehr optimistisch und blickte der Zukunft hoffnungsvoll entgegen. Sie erzählte mir, dass sie aus Berlin kam, dort geboren und zur Schule gegangen war und bis zu ihrer Verhaftung gearbeitet hatte. Sie fühlte sich als Deutsche und war überzeugt, dass sie irrtümlich verhaftet worden waren. Auch ihre Eltern und ihre Schwester wurden in das Lager verschleppt. Vor der Verhaftung hatten sie alle in einem Rüstungsbetrieb gearbeitet. Ihr Vater war sogar ein geschätzter Schlosserfachmann und demnach sehr wichtig für die Kriegswirtschaft.
Was mich da am meisten getroffen hat, als ich das erste Mal gelesen habe, sie fühlte sich als Deutsche und war überzeugt, dass sie irrtümlich verhaftet worden war. Um dann in den Wochen darauf, in den Tagen darauf, in den Monaten darauf festzustellen, dass sie dann doch wohl nicht irrtümlich verhaftet worden waren und dass es eine ganz bewusste Verhaftung war. Ich kann mich auch noch erinnern an ein Zitat von deinem Opa, der bei der Verhaftung in München eben im März 1943 gesagt hat, warum nehmen die uns mit? Und dein Urgroßvater zu ihm gesagt hat, weil wir Sinti sind. Und dass das eben etwas war, was gerade für die deutschen Sinti, die schon wohlgemerkt seit Jahrhunderten im deutschsprachigen Raum in Deutschland sind und waren, einfach so, wieso jetzt wir? Wir sind doch Teil dieser Gemeinschaft Deutschland, da natürlich ein völliges Unverständnis war. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren zusammen in einem Projekt des Vereins Romanity mitgemacht. So haben wir uns eigentlich kennengelernt auch. bei dem mit animierten Filmen so ein paar Geschichten von Menschen erzählt werden sollten, die eben den Holocaust überlebt haben und erleben mussten auch. Und uns war sehr wichtig bei diesem Projekt, dass wir das natürlich zusammen mit den Menschen machen, die hier beteiligt sind. Wie gesagt, die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen sind nicht mehr da, größtenteils nicht mehr da, aber ihre Geschichten sind noch da, sie leben in den Familien weiter. Und deswegen habe ich damals schon den Herrn Höllenreiner gebeten, hier die Texte für uns und für den Film einzusprechen. Und da wollen wir Ihnen gerne einen kurzen Ausschnitt beziehungsweise einen vierminütigen Film zeigen.
Geboren wurde mein Großvater 1933 in München und ist auch dort in der Deisenhofener Straße aufgewachsen. Sein Vater betrieb ein Fuhrgeschäft und war auch im Pferdehandel tätig. Sein Geburtsjahr war gleichzeitig das Jahr der sogenannten Machtergreifung. Bis 1943 verlief sein Leben wie das vieler anderer Jungs. Er zog durch die Straßen Giesings, badete unbeschwert in der Isar und ging brav in die Grundschule. Er hat damals nicht wirklich verstanden, was nach 1933 passiert ist. Als den Sinti und Roma wie den Juden die elementarsten Rechte genommen worden sind, seine Familie verlor die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Läden und der Besuch kultureller Einrichtungen wie Kinos wurden ihnen verboten. Trotzdem dienten sein Papa und sein Onkel Eduard sogar noch voller Stolz im Zweiten Weltkrieg als Soldaten und waren als Unteroffiziere sogar ausgezeichnet worden. Sie waren sehr betroffen, als man sie und andere Sinti und Roma dann wieder aus der Wehrmacht ausschloss. Ihr Einsatz für Deutschland geriet in Vergessenheit. Das hat sie ihr Leben lang gewurmt. Am 8. März 1943 spitzte sich alles zu.
Aufmachen!
Um 5 Uhr morgens überfiel die Polizei die Familie in ihrer Giesinger Wohnung. Seine Eltern, seine 5 Geschwister und er wurden ohne jede Vorwarnung aufgefordert, Habseligkeiten in einen Koffer pro Person zusammenzupacken und dann ins Polizeipräsidium an der Edtstraße mitzukommen. Dort sperrte man sie zusammen mit 140 weiteren Sinti in Gefängniszellen. Mein Großvater hörte, dass sie alle in ein Arbeitslager im Osten kommen würden. Damals fragte er seinen Vater, warum die Polizei sie eingesperrt hätte und man sie wegschaffen würde. Die Antwort hat er nie vergessen, weil wir Sinti sind. Am 13. März 1943 wurde er und seine ganze Familie mit den anderen Sinti am Güterbahnhof Milbertshofen in Waggons gepfercht und zusammen mit 300 Münchner Jüdinnen und Juden nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurden sie schon während des Transports misshandelt. Die lange Zugfahrt in einem engen Güterwaggon zusammengepfercht ins Ungewisse, stehend, ohne Wasser und ohne Essen, fuhren sie 5 Tage bis nach Polen. An der Rampe von Auschwitz wurden die ankommenden Menschen selektiert. Er und seine Familie mussten ins extra eingerichtete Zigeunerlager. Hier hat sein Leben als Junge aufgehört und das Leben als KZ-Häftling begonnen. Scheren der Haare, Tätowierung der Häftlingsnummer. Mein Großvater, damals gerade erst 9 Jahre alt, lernte Worte wie Block, Appell oder Lagersperre. Dieser Albtraum endete für ihn leider nicht damit, dass er zusehen musste, wie tausende Menschen in Auschwitz ankamen und in die Gaskammern getrieben wurden. Nein, er musste mit seinem Vater und Bruder Leichen stapeln. Und auch den KZ-Arzt Mengele hat er kennengelernt. Unter Tausenden würde er den wiedererkennen, sagte mein Großvater später oft. Mengele sprach ihn mit seinem schwäbischen Dialekt ganz freundlich an.
Guten Tag, Junge.
Er fragte nach seiner Herkunft und hörte seiner kurzen Lebensgeschichte zu. Mein Großvater begann langsam Vertrauen zu ihm aufzubauen. Doch Mengeles sanfte Stimme und Lächeln bedeuteten für die Kinder Misshandlung und Tod. Mein Großvater glaubte zu sterben, aber er überlebte, was ihm angetan wurde. Und wenn sie mit ihm Nummer Z3529 fertig waren, kam Nummer Z3528. Das war sein Bruder. Mein Großvater überlebte den Aufstand in Auschwitz und die Räumung des Zigeunerlagers. Auch die Konzentrationslager in Ravensbrück, Mauthausen und schließlich im März 1945 auch Bergen-Belsen.
Auch seine Geschwister haben alle überlebt. Auch seine Eltern haben beide überlebt. Viele, viel zu viele Familienangehörige nicht überlebt. Und so ist es natürlich ein Teil der Geschichte, oftmals vergessen auch des Holocaust, dass es eben diesen Völkermord an Sinti und Roma genauso gab wie den Völkermord an den Juden. Und ich finde diesem Zitat, das nun folgt, aus dem Jahr 1997 von damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, sagt es so deutlich, sagt es vor allem deshalb so deutlich, weil das bis dahin eher eine Randnotiz war und sehr spät eben tatsächlich sich durchgesetzt hat.
Der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt worden, wie der an den Juden.
Nach der Befreiung kehrten viele Sinti und Roma wieder zurück in ihre Heimatorte, auch nach München, in der Hoffnung, an ihr altes Leben anknüpfen zu können, in der Hoffnung, vermisste Familienangehörige wiederzutreffen, in der Hoffnung, auch wieder in ihre Häuser zurückkehren zu dürfen. Oftmals enttäuscht, weil die Häuser besetzt waren von anderen Menschen, weil für sie kein Platz war in der Nachkriegsgesellschaft. Hier auf diesem Bild sieht man das Lager an der Riemerstraße in den 50er Jahren, das so ein Stück weit als der Schandfleck Münchens auch damals bezeichnet wurde, was aber eben auch wieder etwas war, was von außen konstruiert war. Die Menschen wollten dort nicht sein. Die wollten nicht in Baracken frieren. Die wollten nicht, dass ihre Haare an den eisigen Wänden der Baracken nachts aneisen. Aber sie hatten eben keinen Platz mehr in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Und es wird heute als die zweite Verfolgung auch bezeichnet. Die zweite Verfolgung, die auch noch eine Aufarbeitung braucht. Ich will das ganz kurz skizzieren an diesen fünf Punkten. Das erste ist, es gab danach die sogenannte Landfahrerordnung und auch die Landfahrerzentrale. Die Landfahrerzentrale war nichts anderes als die Zigeunerpolizeistelle, von der wir vorhin gehört haben. Die wurde 1899 gegründet. Zur Nazi-Zeit, weil sie so vorbildlich toll war, ist sie nach Berlin umgezogen und galt eben für das gesamte deutsche Reichsgebiet. Nach 1945 kam sie nach München zurück. Sie hieß sogar noch Zigeunerpolizeistelle am Anfang. Es haben auch noch die gleichen Menschen dort gearbeitet. Die gleichen Menschen, die vorher als Täter Menschen in den Zug nach Auschwitz gesetzt haben, haben nach 1945 ganz unbescholten weitergearbeitet in dieser Polizeistelle. Sie waren ja die ExpertInnen für Z. Man dachte sich nur, das Z-Wort, das ist ja diskriminierend und rassistisch, wir nennen es jetzt einfach anders. Und dann hieß es eben Landfahrerzentrale, hat aber noch das Gleiche gemacht und hat natürlich nicht einfach durch eine Umbenennung der Begrifflichkeiten, die wir später in der Geschichte noch öfters hatten, sowas wie mobile ethnische Minderheit oder Rotationseuropäer oder Großfamilien, die wir immer wieder sowohl in Presse als auch in irgendwelchen Behördenunterlagen finden, haben immer diesen Sinn, dass man verschleiert, dass man eigentlich diskriminiert und rassistisch handelt. Aber im Kern ändert es natürlich nichts. Die Tatsache, dass die Landfahrerzentrale, die Bayerische Landfahrerzentrale, also diese Experten, eigentlich ist Gendern hier falsch an dieser Stelle, es waren Männer, man hat dazu geführt, dass es kaum Entschädigungszahlungen in der Bundesrepublik gab, weil nicht umfallen, diese Landfahrerzentrale vom Landesentschädigungsamt gefragt wurde, ob es eben eine rassistische Verfolgung dieser Menschen gab. Und siehe da, die Täter von damals kamen zu dem Schluss, dass sie richtig gehandelt haben, haben sich durch diese Entscheidungen rehabilitiert und haben ihre Opfer ein zweites Mal verfolgt und ein zweites Mal ausgegrenzt, ein zweites Mal Leid zugefügt, weil es eben dazu kam, dass es dadurch keine bis kaum bis sehr spät Entschädigungszahlungen gab. Es gab das tolle, in Anführungsstrichen, Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs von 1956, das gesagt hat, ich zitiere es in meinen Worten, dass alle, die vor 1943 in den Konzentrationslagern waren, dort nicht aus rassistischen Gründen waren, sondern aus kriminalpräventiven Gründen. Diese Informationen, die hatte man ja von dieser Zigeunerpolizeistelle und kam dadurch zu diesem Schluss. Das war ein wegweisendes Urteil, ein wegweisend falsches Urteil, ein wegweisend falsches Urteil, das eben dazu geführt hat, dass so viele Menschen keine Entschädigung bekommen haben. Der Bundesgerichtshof hat sich für dieses Urteil entschuldigt. 2016, also 60 Jahre danach, 60 Jahre, nachdem es eben weiterhin Leid verursacht hat, 60 Jahre eben diese Kontinuität im Nachkriegsdeutschland zugelassen hat. Es gab, viele wissen das mit Sicherheit, 1980 den Hungerstreik in Dachau, in dem eine Gruppe von Sinti zusammen mit einer Münchner Sozialarbeiterin in den Hungerstreik im ehemaligen KZ gegangen sind, um erstens gegen diese Karteien der Landfahrerzentrale, die haben zum Teil eben die Karteien, die auch in der Nazi-Zeit entstanden sind, weiterverwendet, weil was man schon mal hat, bringt einen dann ja auch noch weiter. Einerseits dafür in den Hungerstreik gegangen und andererseits für die Anerkennung des Völkermordes aus rassistischen Gründen, was erst 1982 dann tatsächlich passiert ist. All das muss man sich mal aus Perspektive von jemandem vorstellen, der im Sommer 45 in seine Heimat zurückkommt, in seine Heimatorte, in seine Heimatdörfer, in seine Heimatstadt zurückkommt und weiterleben muss, weitermachen muss und weiterhin auf eine feindlich gesinnte Mehrheitsgesellschaft ohne jegliches Schuldgefühl trifft und von Aufarbeitung, von Unterstützung, von Traumata ganz zu schweigen. Das finde ich wird im nächsten Bild und auch mit dem nächsten Zitat oder mit dem nächsten Text sehr deutlich.
Die Münchner Sintelzer Rosemarie Höllenreiner wurde mit 7 Jahren zusammen mit ihrer Familie nach Auschwitz-Birkenau verschleppt. Das Foto zeigt sie in den 50er Jahren in einem Faschingskostüm. Die in Auschwitz eintätowierte Häftlingsnummer auf den linken Unterarm ist deutlich zu erkennen. Z3973. Die Aufnahme lässt erahnen, wie die in den Konzentrationslagern erlittenen Traumata untergründig fortwirkten.
Ein beeindruckendes Bild, wie ich finde, das mich auch, als ich das erste Mal gesehen habe, so eben genau mit diesem Text auch nicht mehr losgelassen hat, wohl wissend, dass die Menschen ja weitermachen mussten. Sie waren ja da, sie waren ja wieder zu Hause. Die Familienangehörigen, die überlebt haben, waren mit ihnen und es musste ja irgendwo weitergehen. Aber wie gesagt, im Nachkriegsdeutschland war dieser Platz so nicht da. Ich habe ein Zitat von Frau Uta Horstmann. Uta Horstmann war eben diese Sozialarbeiterin, die ich vorhin erwähnt habe, die 1980 beim Hungerstreik in Dachau dabei war. Die hat uns mal gesagt, in den 70er Jahren, das war die Zeit, in der sie angefangen hat zu arbeiten als Sozialarbeiterin, in den 70er Jahren gab es für die Sinti- und Roma-Kinder noch Sonderklassen innerhalb der Sonderschule, sozusagen eigene Zigeunerklassen. An der Burmesterschule wurden die Kinder in einer Sonderklasse im Keller unterrichtet und hatten getrennte Pausenzeiten wie die anderen Kinder. Damit festigt man ja auch etwas, was davor schon recht fest war, aber man hält es über die Jahrzehnte einfach fest und kann das natürlich dann sehr schwer auflösen auch wieder. Und du hast mir, als wir damals über diesen Film gesprochen haben, damals ein Foto geschickt. Das ist auch Ende der 70er gemacht worden. Links ist Herr Hugo Höllenreiner zu sehen, dann Paul Gröner, Baptist Höllenreiner, Kai Krems und Manu Höllenreiner, der auch als Zeitzeuge sehr lange tätig war. Und ich habe damals mir gedacht, wow, das ist ein Bild, das, so habe ich den Hugo noch nie gesehen. Ich kenne halt diese anderen Bilder, die wir heute zum Teil auch gesehen haben. Und das für mich dann so war, ja, es musste ja irgendwie weitergehen. Es musste ja irgendwie in diese Normalität weitergehen. Ich habe dann zur Recherche für einen anderen Film, den wir auch über den Manuel Höllenreiner, da hast du dankenswerterweise auch den Text eingesprochen, ein Zitat gelesen, dass er gesagt hat, ja, dann eben so in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, hat er über sich und seinen Cousin Hugo eben gesprochen. Da sind sie immer in irgendein Tanzlokal gegangen, irgendwo in Schwabing, haben dann dort ihre Frauen kennengelernt und haben Familien gegründet, haben Kinder bekommen, Enkelkinder. Und das war für mich so ein komischer Moment, wo ich mir dachte, ja klar machen die das. Aber das ist so schwer zu begreifen auch. Diese jungen Männer, die kamen im Alter von 12 Jahren zurück aus Auschwitz nach München und müssen dann ja hier irgendwie weitermachen. Sie gehen dann eben in ein Tanzlokal in Schwabing und lernen ja Frauen kennen und gründen Familien. Und das war so zugleich, wie gesagt, so habe ich das nicht zusammenbekommen, so war es so unverständlich für mich. Und gleichzeitig war es aber so, ja klar, es muss ja so sein. Wie kann es denn anders sein? Wir Menschen sind Menschen und es geht dann halt weiter, auch wenn man eben mit diesen schweren Traumata da ist. Und ich will auch mit diesem Bild jetzt eben einsteigen in unser Gespräch und auch so fragen, wie ist deine Erinnerung an deinen Opa? Wann bist du geboren? Und wie ist so deine Erinnerung? Wo geht es los?
Ja, geboren bin ich 2. Dezember 1992. Ich habe mir noch gar nicht vorgestellt, grüß Gott, bin der Hugo Höllenreiner, bin der Enkelsohn von Hugo. Genau, in Ingolstadt 1992. Und zu der nächsten Frage. Ja, ich kann gleich darauf eingehen, weil du gesagt hast, wie macht man weiter? Und
ja, super.
Also ich habe, das ist meine Feststellung, gerade ich habe ja mehrere Brüder von ihm und die Geschwister und Onkels noch kennengelernt. Und das waren für mich einfach solche starken Persönlichkeiten, solche starken Männer, die, wo ich nie mehr in meinem ganzen Leben habe ich so einen Schlag von Leute drauf, sagen wir es mal so. Ich denke mir oft, das, was die da drin erlebt haben, diesen Schrecken vor Augen, diesen Tod vor Augen, da kommt nichts Schlimmeres mehr. Also die hat dann danach nie mehr irgendwas in keinster Weise so richtig erschüttern können. Das war einfach, die haben das Nonplusultra in der Hinsicht gesehen und durchgemacht und das hat die alle fürs Leben geprägt. Also das waren dann richtige so Autoritätspersonen, wo man gedacht hat, die bringen alles fertig. Im guten Sinn.
Ja.
Genau.
Zu mir hat mal jemand gesagt, aus einer Sinti-Familie, und jede deutsche Sinti-Familie hat diese Geschichte. Und jede deutsche Sinti-Familie, ich komme dann immer mit meinen geschichtlichen Zitaten und Ideen, die ich irgendwo gelesen habe, und mein Gegenüber sagt mir eine tausendmal schlimmere Geschichte. Und ich hatte dann mal so eine Situation, dass ich halt eben genau das auch mit jemandem bespreche. Und dann ging es darum, dass viele so an, ich sage jetzt mal, Zivilisationskrankheiten relativ jung auch gestorben sind, so in ihrem Umfeld dieser Person. Und ich habe so gefragt, aber die Alten, die das überlebt haben, den Holocaust und Auschwitz waren, die werden aber alle 80, 85, 90. Und sie hat dann etwas Ähnliches gesagt. Sie hat dann gesagt, ja, die haut nichts mehr um. Die haben das geschafft, genau, ja, das zu überleben. Und die kann eben so nichts mehr umhauen. Das hat mich gerade daran erinnert.
Genau, das war jetzt nicht so, dass die irgendwie emotionslos gewesen wären oder irgendwie. Aber das war einfach, es war alles zum Lösen. Wenn man zu ihnen mit einem Problem hingekommen ist, das haben die mit einer Ruhe angenommen, wo wir uns dann darüber total den Kopf zerbrechen und fertig machen. Und die haben da die Einstellung gekriegt, das ist alles lösbar, weil die haben wahrscheinlich solche Sachen erlebt, dass das alles nur noch Kinderspiel dann gewesen ist.
Ja. Du hast gesagt, keineswegs emotionslos. Mich würde interessieren, was war dein Großvater für ein Mensch?
Ja, das war für mich einfach die ultimative Vorbildsperson. Also als Opa hat man sein ganzes Leben lang nur gute Ratschläge gehört, nur gut gemeintes, nur Weisheiten. Ich würde sagen, so viele weiße Haare, wie er auf dem Kopf gehabt hat, so weise war er auch dann. Also es war wirklich eine ganz besondere Person. Versöhnlich und über Ralf, wo er reingekommen ist und war es nur, ich sag mal, ein kleiner Azubi-Kellner, den hat er behandelt mit einem Respekt und ein Gefühl, den er Leute vermittelt. Das höre ich heute noch so oft, kommen Leute zu mir. Jetzt da auch wieder am Freitag ist eine Dame zu mir gekommen und die hat gesagt, sie da hatte das Glück, ihn kennen zum Lernen. Sie hat gesagt, er hat einen Eindruck bei mir hinterlassen, für mein ganzes Leben werde ich das nie mehr vergessen. Ja, so war er.
Weil du gerade den Freitag erwähnt hast, eben diese Namenslesung, bei der auch die Frau Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, jedes Jahr teilnimmt, trotz hohen Alters. Und ich das, wenn ich jemals irgendwie eine Definition von Solidarität irgendwie auspacken müsste, dann wäre es die, dass eine Dame in so einem hohen Alter bei jedem Wind und Wetter sich damit hinsetzt. Und es hat, ich durfte ihn als Zeitzeugen auch kennenlernen, auch persönlich kennenlernen. Und es hat sicherlich damit zu tun, dass sie auch eine total positive Beziehung zu Hugo Höllendeiner geführt hat, dass die gemeinsam Veranstaltungen auch gemacht haben, dass er auch beispielsweise Zeitzeugengespräche in der IKG in München gemacht hat und dass hier einfach so eine Verbindung stand. Das hat natürlich auch was mit diesen Menschen zu tun. Was mich interessieren würde, du bist in den 90ern geboren, da ist der die Verfolgung des Zweiten Weltkriegs, der Nazi, des Nationalsozialismus schon 50 Jahre vorbei. Ich weiß, dass er sehr spät angefangen hat, darüber zu sprechen auch. Hast du das irgendwie mitbekommen, so in deiner Familie? Wann haben die Älteren darüber gesprochen? Wie wurde darüber gesprochen?
Ich sag mal, die haben es uns jetzt nicht als Kinder, wie sagt man, auf den Kopf gebunden, aber man hat es natürlich mitgekriegt. Man ist in einer gewissen Weise damit groß geworden und es war einfach, das hat zum Alltag gehört, diese Geschichten. Man hat das irgendwo immer gewusst, aha, der Opa ist jetzt wieder in München, der redet an Schulen, der gibt seine Geschichte weiter. Als kleinere Kinder hat man sich dabei das ja gar nicht mal vorstellen können, um was es da überhaupt ging. Aber dann im zunehmenden Alter hat man halt dann auch immer mehr gefragt. Und dann, wenn wir mal mit ihm in Kaffee gekocht waren, mich hat dann viel interessiert und der hat dann auch schon ganz schöne Einblicke dann immer wieder gegeben mir. Und nach dem Buch dann war dann so das meiste draußen. So viel haben wir vorher auch nicht gewusst. Mhm. Und das hat dann alles sein Buch, also wie schlimm es wirklich war, ist dann erst so, wo das Buch erschienen ist, hat man das dann mitgekriegt. Genau.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das Buch heißt. Ich weiß, es ist von Anja Tuckermann.
Genau, Denk
nicht, wir bleiben hier, genau, danke. Ja. Hat einen Jugendliteraturpreis gewonnen, genau. Ist sehr lesenswert, wie ich finde, weil es einfach diesen unverfälschten Einblick auch gibt. Wie gesagt, es ist zwar ein Jugendbuch, aber es wird nicht unbedingt jetzt wirklich ein Blatt vor den Mund genommen, weil man kann das nicht schönreden.
Meinst du? Für sensible Leute mit Vorsicht zum Lesen, denke ich. Ja.
Das heißt, so dieses Schweigen, also er war dann zu einer Zeit, wo du als junger Mensch, sagen wir mal mit 10 oder 15, das natürlich schon viel bewusster mitbekommst, da war er ja dann schon Ende 60, Anfang 70. Da gab es dieses Schweigen so nicht mehr. Kannst du was über dieses Schweigen, das in vielen Sinti-Familien ja doch da war, das auch bei ihm, wie gesagt, anfangs da war, kannst du da was sagen?
Ja, also solange ich mich erinnern kann, eigentlich war er da schon aktiv in seiner Arbeit drin. Zum Beispiel einer seiner Brüder, der lebt heute noch, der Rigo, der ist jetzt 88, der könnte auch sehr, sehr viel erzählen, aber der wollte nie mehr. Also der wollte nie mehr irgendwas wissen nach dem Lager. Der hat sein Haus, seinen Garten, seine Ruhe und der hat sich da nie engagiert, weil der sagt, ich kann es nicht mehr und ich will das aus meinem Kopf rausbekommen.
Mhm.
Genau.
Ging, glaube ich, vielen so.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch nicht eine Entscheidung, die dann so ein Mensch eben trifft, zu sagen, genau. ich gehe jetzt nach außen damit, sondern irgendwann passiert es einfach. Irgendwann muss es halt raus auch.
Mhm, klar. Der andere Onkel, der Peter, sein jüngster Bruder, der hat ja auch erst relativ spät angefangen damit.
Gibt es von ihm eine Erinnerung, einen Satz oder einen Moment, der für dich besonders geblieben ist, den du noch so da hast?
Ja, ein Satz ist mir eigentlich immer in Erinnerung. Und das war der, dass man jeden Menschen mit Respekt begegnen sollte und gerade seine Mitmenschen untereinander, dass wir alle auf einer Welt leben halt und dass ich das auch für die Zukunft weiternehme.
Ich habe noch ein Zitat von ihm. Das war: Verzeihen kann man, vergessen nicht.
Genau.
Und ich habe das von so vielen jungen Menschen gehört, dass sie von zu Hause, also von den Menschen, die dieses Schreckliche durchgemacht haben, immer bekommen haben, nicht mitbekommen haben, du musst jetzt einen Hass auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft haben.
Das war nie so, dass er das weitervermittelt hat. Im Gegenteil, er war immer nur auf Versöhnung aus. Und wie gesagt, ein Zitat gab es auch, wo er gesagt hat, nur für die Toten kann er nicht verzeihen.
Ja.
Das war ansonsten, wo es möglich war, da hat er verziehen.
Ja. Weißt du etwas aus den Erzählungen über deren Rückkehr nach München? Konnten sie in ihre Häuser zurück? Haben sie irgendetwas anderes zurückbekommen, was ihnen weggenommen wurde?
Ich glaube, in die Häuser ja. Aber die Entschädigung, das, was alles weggenommen und enteignet worden ist, also ich weiß, das ist, glaube ich, 10-mal so viel hätten sie. Das hat ihn seine Mama mal in einem Film gesagt. Mhm. Also meine Uroma, ich habe sie ja immer kennt. Und die hat gesagt, wir hätten 10-mal so viel bekommen müssen, was sie uns weggenommen haben. Die Entschädigung waren ein paar tausend Mark oder irgendwas. Weiß jetzt gar nicht was. Und die ganze Existenz war weg. Genau.
Wenn ich mich recht entsinne, es ist doch schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, beschreibt er im Buch eine Sequenz eben, dass sie zurückgekommen sind, dass sie zurück in die Deisenhofener Straße in München gekommen sind und dass fremde Menschen in ihren Häusern waren.
Das war auch so, ja.
Genau,
erstmal ein Kampf.
Genau, und dass sein Vater reingegangen ist und die Menschen rausgeschmissen hat, sodass sie wieder in die Häuser rein konnten.
Ja.
Konnten sie in die Schulen zurück, weißt du das? Ist er wieder in die Schule gegangen?
Ja, der ist noch in die Schule gegangen, aber ich weiß noch, auch wenn er mal was gewusst hatte oder letzte Reihe danach immer prinzipiell sitzen müssen, wenn er sich gemeldet hat, hat er da immer erzählt, ist nie aufgerufen worden, selbst wenn er was gewusst hat. Kommunion wollte er unbedingt, das war ja sein Herzenswunsch und die ist ihm auch verwehrt worden von der Kirche damals. Ja. Ja.
Weißt du was darüber, wie es dazu kam, dass er sich entschieden hat, als Zeitzeuge tätig zu werden? Er ist in Schulen gegangen, er hat sehr viel Arbeit geleistet. Mhm. Man hat jedes Mal bei jedem Gespräch mit ihm gesehen, in dem Moment, er lebt es nochmal durch. Mhm. Es fällt ihm jedes Mal nicht leicht.
Ja.
Aber ihm war es sehr wichtig, das immer wieder zu machen. Weißt du, wie es dazu
es kam von der allgemeinen Bürgerbewegung. Es hat sich ja die Zeit dann viel getan. Auch andere Sinti sind ja aktiver geworden, dann gerade mit dem Hungerstreik und dies und das. Und ich denke, die Euphorie hat dann auch diejenigen gepackt, wo bis dahin nicht geredet haben. Und dann kam bei ihm einmal der Punkt, hat er gesagt, ich habe jahrelang nicht gesprochen, aber jetzt will ich reden, jetzt will ich alles rauslassen. Und ich glaube auch, es hat einen Gutan, weil er hat es dann bis bis er gestorben ist, gerne gemacht. Der hat sich noch wirklich da wo er nimmer so gut beieinander war, schon leichte Demenz dann am Ende, ist er noch mit dem Zug oft an Schulen hingefahren und wollte das weiterbringen, ja.
Wir haben ja vorhin schon gehört, du und dein Onkel Marco Höllenreiner, ihr habt am Freitag bei der Namenslesung zusammen mit Schülerinnen aus dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium, zusammen mit Angehörigen des Polizeipräsidiums und des Landeskriminalamts die Namen der am 13. März 1943 Deputierten vorgelesen. Ihr habt die doch sehr vielen, es sind über 30 Namen, 36 Namen der Familie Höllenreiner, habt ihr zwei gelesen. Wann hast du dich entschieden, das weiterzumachen, was dein Großvater hier angefangen hat?
Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen reingerutscht. Also es war so, ich wollte früher schon immer ein bisschen was machen, aber dann habe ich mir immer gedacht, was kann ich schon den Leuten erzählen? Solange jetzt er noch da war und da waren andere Zeitzeugen und jetzt mittlerweile wird's halt immer weniger. Die meisten sind verstummt leider schon. Und ich denke mir, wenn wir, die nächste Generation, das nicht weitertragt, dann geht's irgendwann in Vergessenheit. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich mich jetzt auch mehr engagiere dafür.
Ich finde es so schön, weil du hast, als ich dich gefragt habe, wollen wir eben auch sowas mal machen? Nicht nur dieses Lesen, zum Beispiel der Namen oder für einen Film, also nur in Anführungsstrichen meine ich, hast du gesagt, das liegt dir gar nicht, das magst du nicht.
Viel Lampenfieber.
Aber ich mach's, weil es dir so wichtig ist. Also jetzt nicht nur im Vorfeld von dieser Veranstaltung, sondern schon vor 3-4 Jahren, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hast du das so schön gesagt, nee, ich mag nicht da vorne stehen, aber ich muss sozusagen. Also so ein bisschen, für mich hat es zumindest so angehört. Ich würde sagen, du musst, also deswegen meine Frage ist, aber wie ist das für dich oder was bedeutet dir das?
Ja, es bedeutet natürlich mir viel, dass ich nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass seine Geschichte weitergegeben wird. Und auch in unserem Umfeld, man kennt ja viele, bekomme ich da viel Zuspruch und die sagen, ach, wir finden das schön, dass du das weitermachst und dein Großvater wäre stolz auf dich und das gibt mir halt doch wieder Auftrieb. Ja, weil in seinem Zitat war es ja immer, und das hat er überall gesagt, er wünscht, dass die Jugend es erfährt, was passiert ist. Das war ihm ganz, ganz wichtig, dass es die Jugend erfährt, dass sowas nie mehr passieren sollte. Also das war sein Wunsch.
Das hat er wirklich immer gesagt. Er hat noch dazu gesagt, er ist auch nicht da, weil es saßen so viele junge Menschen auch bei seinen Vorträgen, um irgendjemanden anzuklagen, weil ihr wart ja alle nicht dabei. Er macht es eben, damit so etwas nie wieder passiert. Das war ihm so wichtig, immer diesen Schlusssatz sozusagen zu bringen. Und er hat in einem seiner letzten Gespräche, die ich miterleben durfte, hat er noch einen Satz dazu gesagt, der für mich wie ein Schlag in die Magengrube eines jeden Demokraten und Demokratin sein muss, dass ihm der aufkeimende Rechtsextremismus in ganz Europa und auch in Deutschland einfach Sorgen bereitet und er wieder von damals träumt. Und das fand ich so krass. Das ist einfach, wie gesagt, ein Schlag in die Magengrube eines jeden, der eben mit diesem Nie-Wieder-Gedanken natürlich lebt.
Das gibt mir auch diesen Auftrieb noch natürlich, weil rechts wird immer radikaler, stärker und ich merke es auch, ich habe sehr, sehr viele Freunde im Umfeld und wenn man die so reden hört, die letzte war früher nicht, da geht's nur noch um Thema Flüchtlinge und AfD und die haben schon recht und also die Leute werden mittlerweile so manipuliert, TikTok, die ist das, die schicken Sacken, die wo gar nicht passiert sind. Es ist ja viel manipulierter auch. Und deshalb finde ich, dass man da nicht aufhört zum Mahnen und zum Gedenken und zum Aufklären.
Wie beeinflusst sein Schicksal dein heutiges Leben im Jahr 2026? Vielleicht auch gar nicht nur dein ganz persönlicher Blick, sondern allgemein für die Generation, für deine Generation. Wie gesagt, jede Sinti-Familie hat diese Geschichte in Deutschland. Und genau, wie beeinflusst das die Generation von aus dem Jahr 2026?
Ja, ich sag jetzt mal, eigentlich mehr denn je. Weil uns stehen heute so viel im Netzwerk auf, wo man auch solche Beiträge verbreiten kann, wo man, ich rede mit jedem offen darüber. Ich habe auch viele Freunde, die sind Fußballspieler, erste, zweite Liga auch, und die wissen alle, wer ich bin, und ich habe das gleich gesagt, die finden das auch großartig, dass ich mich da so engagiere. Ja, also es gibt viel Zuspruch. Ich muss sagen, von der neueren Generation sehe ich auch einen Lichtblick nach vorn. Dass das dieses ältere Denken ein bisschen aus den Köpfen ist. Ja.
Was ist für dich heute Erinnerungskultur und wie kann sie lebendig bleiben?
Ja, indem wir genau solche Veranstaltungen machen wie jetzt. Eigentlich noch intensiver, größer wäre schöner.
Mhm.
Genau.
Du hast gesagt, dass die Menschen auf das, was du machst, eigentlich eher positiv reagieren und du ganz viel Zuspruch bekommst. Aber gibt es auch Vorteile oder Unwissenheit, was dich auch trifft?
Ja, es ist immer noch nicht aus den Köpfen raus. Also man sagt, gerade im Beruf, ich bin selbstständig, ich mache Altbausanierungen und ich unterhalte mich tagtäglich mit Kundschaften, wo ich schaffe auf der Baustelle. Und da fragen viele, wo kommen Sie her? Gleich schwarze Haare, wie es halt so ist. Man sagt einfach ungern, ich bin ein Sinto. Weil es ist immer noch, tick einer und das. Und dann ist es gleich, ja, nicht so schön.
Mhm.
Ja.
Wenn dein lieber Großvater heute hier säße, was glaubst du, würde er uns sagen?
Macht's weiter so. Ja, was? Er hat alles gesagt, was er uns sagen wird. Nur weitermachen. Nicht auslassen, das war sein
Spruch. Auslassen.
Das hat er immer gesagt.
Ah, okay.
Egal, auch wenn jemand gesagt hat, ach Hugo, schaust du wieder gut aus, Zeug, du veränderst das, ja, immer nicht auslassen. Das war sein Wort.
Ich meinerseits möchte mich jedenfalls ganz herzlich bedanken bei Ihnen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, bei Ihnen, Herr Burger, für Ihr kenntnisreiches Wissen und vor allen Dingen bei Ihnen, Herr Höllenreiner, dass Sie, obwohl Sie gar nicht so Ihrem ursprünglichen Naturell entspricht, offenbar sich hier dem Gespräch stellen und auch immer wieder versuchen, dem, was Ihr Großvater angefangen hat, ein bisschen gerecht zu werden. Mich persönlich hat es jetzt sehr gefreut, dass Sie auf die Frage, was die Identität der Sinti ausmacht, erstmal gar nicht so genau wussten oder mal nachdenken mussten und sagen, ja, eigentlich sind Sie einfach Bayer erstmal. So würde ich das auch sehen. Ich beneide Sie wahnsinnig um Ihren Familienzusammenhalt, aber ansonsten sehe ich zwischen Ihnen und mir ehrlich gesagt keinen Unterschied und ich hoffe auch, dass nie wieder einer einen aufmacht, wo keiner ist. Vielen Dank an Sie alle. Wir sind jetzt alle Träger dieses Wissens und dürfen unser Wissen und das, was wir heute erfahren haben, weitertragen. Ja, lassen Sie uns alle ein bisschen zu Hoffnungszeichen und Erinnerungszeichen werden, ganz im Sinne Ihrer Arbeit. Vielen Dank, dass Sie hier dabei waren und bleiben Sie alle behütet. Wiedersehen.
Vielen Dank.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.